Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Am Mikrofon ist heute Georg Ehring. Herzlich willkommen. Geht es auch schneller? Das Gutachten zum enorm hohen Zeitbedarf für die Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll hat für eine Diskussion über die Beschleunigung der Suche gesorgt. Wir beteiligen uns in dieser Sendung daran. Gleich hören Sie Fragen an den Atomexperten Michael Seiler. Die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal vor 3 Jahren war schlimm, doch sie hätte noch schlimmer ausfallen können. Auch darum geht es heute. Wir berichten über orientalische Fruchtfliegen und sagen Ihnen, wie sie mit einer Gasetagenheizung dem Vermieter seinen Anteil am CO2-Preis in Rechnung stellen können. Und der Selbermachtipp, der befasst sich mit der Anlage von klima- und standortgerechten Staudenbeeten. Wenn es so weitergeht wie bisher, haben wir frühestens in 50 Jahren ein Endlager für hochradioaktiven Abfall. Das ergibt ein Gutachten des Öko-Instituts im Auftrag des BASE, des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Das wäre im Jahr 2074 und damit 113 Jahre, nachdem in Deutschland im Kraftwerk Kahl am Main zum ersten Mal Strom aus Atomenergie ins Netz eingespeist wurde. Mindestens so lange wissen wir also schon um den Bedarf für ein Endlager und es könnte noch länger dauern, wenn die Suche nicht beschleunigt wird. Michael Seiler war lange Zeit Geschäftsführer des Öko-Instituts und er war auch lange Vorsitzender der Entsorgungskommission, die sich mit der Endlagerung nuklearer Abfälle befasst. Guten Tag, Herr Seiler.
Ja, guten Tag, Herr Ehring.
Herr Seiler, das Gesetz sieht eine Endlagerentscheidung für das Jahr 2031 schon vor. War das von vornherein unrealistisch?
Also es war ein ganzes Stück unrealistisch, aber zum damaligen Zeitpunkt, wenn man zum damaligen Zeitpunkt eine spätere Zahl genannt hätte, hätten alle in der Politik gesagt, wir müssen nicht jetzt schon mit der Endlagersuche anfangen, wir haben ja Zeit. Also es stand dahinter, den drängenden Zeitdruck klar zu machen.
Wie kommt es denn jetzt zu der enorm langen Dauer? 2074 ist ja ziemlich unzumutbar.
Es ist unzumutbar. Das Problem ist, es ist ja ein wissenschaftliches Verfahren. Und in dem wissenschaftlichen Verfahren müssen Sie natürlich alle vorliegenden Informationen prüfen und vergleichen. Das kann man nicht beliebig abkürzen, sonst hat man eine politische Entscheidung, die dann total umstritten ist. Man kann trotzdem beschleunigen, indem man klare Ansagen macht, was geht und was nicht geht. Also das Problem ist ja zum Beispiel die BGE, also die Bundesgesellschaft, die Endlager suchen muss, die hat Überlegungen, also als Beispiel, sie überlegt, dieses so zu machen. Wenn jetzt die Behörde, also das BASE, sagen würde, vom Grundprinzip halten wir das für richtig, dass ihr das so macht, dann könnte man schnell auf dem Weg vorwärts gehen. Bisher waren die Signale aber immer so, wir wissen nicht, wie wir das beurteilen. Macht mal eure Sachen fertig und dann gucken wir vielleicht mal drüber.
Das heißt, es ist eine Entscheidungsverzögerung. Liegt das auch an mangelndem politischen Willen?
Das wage ich nicht zu beurteilen. Manchmal denkt man es aber trotzdem.
Mehr als die Hälfte der Fläche in Deutschland ist prinzipiell geeignet für ein Endlager. Kann man da nicht einen großen Teil von vornherein ausschließen und damit die Arbeit beschleunigen?
Man kann jetzt, also es ist ja schon mehr ausgeschlossen, es ist nur nicht im offiziellen Bericht drin. Man kann jetzt sagen, ihr habt nur zu gucken, was die Bestgeeignetsten sind. Ihr habt euch mit den Zweit-, Dritt- und Fünftrangigen nicht ausführlich zu beschäftigen. Damit könnte man viel beschleunigen. Und man kann auch sagen, wir gehen keine Risiken ein. Also gehen wir zum Beispiel nicht unter den Nordseespiegel. Oder wir gehen nicht in Überschwemmungsgebiete. Das Thema haben Sie heute auch noch mal in Ihrer Sendung. Weil es da viel zu gefährlich ist. Wenn das klar kommuniziert wird, kann man sich danach richten.
Halten denn die Zwischenlager so lange durch? Die sind ja für viel kürzere Zeiträume ausgelegt.
Also die Zwischenlager sind für 40 Jahre ausgelegt und laufen in der Regel schon 25 oder manche 35 Jahre. Also da wird es knapp. Man wird sicher nachweisen können, dass ein paar Jahre mehr geht. Aber wir reden jetzt ja auf einmal über 100 Jahre Betrieb der Zwischenlager. Und da bin ich mal gespannt, ob uns der Nachweis gelingt.
Wie erleben Sie denn die Bereitschaft der Politik, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Die Parteien und Politikerinnen und Politiker, die sich vehement für Atomkraft eingesetzt haben, müssten sich doch jetzt hier auch um Tempo bemühen.
Das ist wenig miteinander koordiniert in den einzelnen Parteien. Also man mag im Wahlkreis oder auch im Bundesland, mag man sowieso kein Endlager, egal welches Parteibuch. Und es gibt wenige im Bundestag verteilt über die verschiedenen Parteien, die das langfristig sehen und sagen, wir müssen einfach gucken, dass wir so schnell wie möglich zum Endlager kommen. Aber ich hätte da gern ein paar mehr Kolleginnen und Kollegen, die das wollen unter den Abgeordneten.
Geologischer Sachverstand soll am Ende den Ausschlag geben. Trotzdem gibt es eine sehr umfangreiche Bürgerbeteiligung. Ist das richtig so aus Ihrer Sicht?
Also ich war ja in der Kommission im Bundestag, die Weichen dafür auch gestellt hat. Ich habe dafür plädiert, die Bürger zu beteiligen, weil wir müssen die Leute informieren. Wir müssen auch mit den Leuten diskutieren und wir müssen auch die lokale Kenntnis, die die Bürger haben, in die Entscheidung mit einbeziehen. Es wird nicht anders gehen in der modernen Demokratie.
Wann ist denn aus Ihrer Sicht möglich, das Endlager tatsächlich zu benennen und dann auch in Betrieb zu nehmen?
Also ich nenne keine Zahl. Ich sage, also für mich ist das Wichtigste, dass der erste Schritt die Einengung auf 8, maximal 10 potenzielle Standortregionen wirklich 2027 finalisiert ist. Das heißt, wir brauchen den Weg offen, dass das wirklich 2027 passiert.
Michael Seiler, langjähriger Geschäftsführer des Öko-Instituts, war das. Wir sprachen über die lange Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Abfall. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, bitteschön.
Es war die schlimmste Hochwasserkatastrophe seit langem. Die Fluten im Ahrtal kosteten über 135 Menschen das Leben. Der Wiederaufbau in der Region ist noch lange nicht abgeschlossen. Es hätte alles noch schlimmer kommen können. Das ist das Ergebnis von wissenschaftlichen Studien zum Thema. Und zwar, wenn die Wolken nur ein bisschen anders gezogen wären. In der Konsequenz heißt das, auch auf noch größere Katastrophen muss sich die Region einstellen. Zumal die Klimaerwärmung solche Extremereignisse wahrscheinlicher macht. Michael Lang berichtet.
Der Starkregen hätte das Ahrtal vor mehr als 3 Jahren noch deutlich stärker überfluten können. Hydrologen des Helmholtz-Zentrums Potsdam haben berechnet, was passiert wäre, wenn die Regenwolken 2021 nur ein wenig weitergezogen wären. Das Ergebnis sei überraschend eindeutig gewesen, sagt Sergej Vorogoschin.
Bei einer Verschiebung um etwa 15 Kilometer ostwärts, wenn wir um Altana rum, einige Quadratkilometer, uns anschauen, dann durchschnittlich steigt der maximale Wasserstand in diesem Bereich um 1,2 Meter.
Vor kurzem haben die Wissenschaftler ihre Forschungsergebnisse in der Verwaltung des Kreises Ahrweiler vorgestellt. Der Kreis Ahrweiler will eine erneute Flutkatastrophe wie vor 3 Jahren mit insgesamt 19 Regenrückhaltebecken in der Region verhindern. Zum Teil könnten die Staumauern im engen Ahrtal bis zu 40 Meter hoch werden, sagt Landrätin Cornelia Weigand.
Die Landschaft wird sich verändern. Das geht nicht ohne Veränderung. Ich kann nicht Millionen von Kubikmeter Wasser im Notfall zurückhalten wollen und ich sehe das gar nicht. Und das bedeutet natürlich, wir müssen in Gespräche gehen, wir müssen informieren, wir müssen uns auch mit Sorgen und Nöten und Eingaben auseinandersetzen. Und das eine oder andere dieser Fragen und dieser Bedenken erreicht uns auch. Aber Grundtenor ist positiv und alle in diesem Einzugsgebiet wollen miteinander solidarisch sein. Der steht weiterhin auch fest.
Der Bau der Regenrückhaltebecken im Ahrtal wird voraussichtlich noch Jahrzehnte dauern. Ob diese dann tatsächlich jede neue Hochwasserkatastrophe verhindern könnten, lässt sich nicht vorhersagen, sagt der Hydrologe Sergej Vorogoschin.
Wenn man sagt, man möchte den Hochwasserschutz so auslegen, dass man genau so eine Katastrophe verhindern würde, was vermutlich sehr teuer sein wird, muss man bewusst sein, dass es durchaus möglich ist, dass es noch schlimmer kommen könnte. Und dann würde selbst dieser teurer und umfangreicher Hochwasserschutz womöglich versagen.
Der Wissenschaftler wünscht sich, dass die neuen Berechnungen die Menschen in den Hochwassergebieten sensibilisieren, auch über extreme und bisher noch nie dagewesene Starkregenereignisse nachzudenken und vorzusorgen. Denn nicht nur eine Verschiebung der Regenwolken könne mehr Regen bedeuten, auch der Klimawandel könne zu stärkeren Unwettern und dadurch zu mehr Hochwasser führen, sagt Sergej Vorogoschin vom Helmholtz-Zentrum Potsdam.
In unseren Szenarien, die wir berechnet haben, kriegen wir je nach Klimaszenario noch ca. 20% mehr Niederschlag. Das rechnen wir gerade noch durch oder fassen das zusammen.
Immerhin, durch die neuen Berechnungen könnten die Bewohner des Ahrtals jetzt schon wissen, wo es beim nächsten Hochwasser kritischer werden könnte.
Ein Beitrag von Michael Lang. Fruchtfliegen sind lästig, auch wenn sie zuverlässig darauf hinweisen, wo in der Küche Obst liegt, das nicht mehr ganz frisch ist. Regelrecht gefährlich können Fruchtfliegen werden, wenn sie neu nach Europa importiert werden und dann mangels natürlicher Feinde hierzulande sich ausbreiten können. In Belgien wurde jetzt eine Art der orientalischen Fruchtfliege gefunden und die Veterinärbehörden sind alarmiert. Andreas Meyer-Feist mit den Einzelheiten.
Sie kommt aus Südostasien. Mit der Lupe gesehen sieht es fast tänzerisch aus, wenn das winzige Weibchen ihre Eier ablegt, auf allem, was süß und saftig ist. Erstmal passiert da nichts. Aber am Ende kommt die ausgewachsene orientalische Fruchtfliege raus. Eine Art Wespe. Um die Flügel ein schwarzer Strich, auf dem Körper ein gelber Punkt, drumrum schwarze Streifen. Ein sicheres Zeichen zur Identifizierung. Für Hélène Bond vom belgischen Bundesamt für Nahrungsmittelsicherheit. In der belgischen Stadt Antwerpen hatte eine vorsorglich installierte Fliegenfalle zugeschnappt, und zwar auf dem dortigen Großmarkt, wo importiertes Obst und Gemüse aus aller Welt umgeschlagen wird. Dieses Insekt ist erstmal nur eine Larve und frisst das Fruchtfleisch von Obst und Gemüse. Möglich, dass die Larve auf einer Frucht nach Belgien eingeschleppt wurde. Bei uns hat sie sich dann zur Fliege entwickelt. Es gibt keine Anzeichen eines größeren Vorkommens. Andererseits muss die Überwachung natürlich verstärkt werden. Jetzt ist Aufpassen angesagt, so zitiert der belgische Sender RTBF Behörden und Experten. Kommen die Fruchtfliegen in Massen, können sie ganze Ernten ruinieren, wie schon einmal in Thailand. Auf belgischen Großmärkten gibt es Fliegenfallen, 7 Tiere gingen im vergangenen Jahr ins Netz und jetzt noch ein weiteres Insekt in Antwerpen. Was sich nach fast nichts anhört, gilt als Warnsignal. Auch in Frankreich und in Italien wurden Exemplare gesichtet. Italien kämpfte schon mit einem größeren Befall. EU-weit wurde die orientalische Fruchtfliege als prioritärer Quarantäneorganismus eingestuft. Es gibt eine Melde- und Bekämpfungspflicht. Aus den Niederlanden, aus Deutschland, aber auch aus Österreich wurden noch keine Sichtungen amtlich festgestellt, aber auch hier wird die Entwicklung genau verfolgt. Deutschland ist Vorreiter bei der Bekämpfung durch Geburtenkontrolle. Marc Schetelig vom Gießener Institut für Insektenbiotechnologie sortiert im Labor nach Geschlecht und konzentriert sich auf die männlichen Tiere. Entsprechend vorbehandelt können sie aus dem Labor aufs Feld geschickt werden.
Die Männchen sind in diesem Fall die Guten, weil sie eben nicht die Früchte anstechen und nicht dort die Eier ablegen. Die Weibchen legen diese ab und dadurch wird auch der Schaden ja verursacht.
Das Gießener Konzept, männliche Fruchtfliegen werden erstmal mit Bestrahlung unfruchtbar gemacht.
Man würde schon sterile Männchen ins Feld freilassen, die können keinen Schaden anrichten und somit schon einkommende Weibchen mit abfangen. So kann das dann funktionieren.
Gibt es keinen Nachwuchs, stirbt die Population aus. Weil die EU-Kommission das Gießener Konzept gut findet, finanziert sie die Forschungen. Und wenn das nichts hilft, hilft vielleicht nur noch ein Fressfeind. Falls der Frosch es schafft, das Insekt zu schnappen.
In Belgien wurde die orientalische Fruchtfliege gefunden. Andreas Meyer-Feist berichtete darüber. Öl und Gas zum Heizen werden immer teurer, das liegt auch am CO2-Preis. In diesem Jahr kostet die Emission einer Tonne Kohlendioxid 45 Euro und in den nächsten Jahren soll er weiter steigen. In nicht perfekt gedämmten Mietwohnungen muss der Vermieter einen Teil dieser Abgabe übernehmen, je nach energetischem Zustand des Hauses zwischen 10% und 95%. Dies soll einen Anreiz bieten für die energetische Modernisierung des Hauses. Wenn die Wohnung per Gasetagenheizung erwärmt wird, dann ist das mit der Kostenbeteiligung des Vermieters nicht so einfach. Das Internetportal Finanztipp hat einen Rechner entwickelt, der Betroffenen dabei helfen soll. Und darüber habe ich mit Benjamin Weigel gesprochen. Er ist Energieexperte bei Finanztipp. Und zunächst habe ich ihn gefragt, warum in diesem Fall der Vermieter nicht automatisch mit seinem Anteil zur Kasse gebeten wird.
Da muss man selbst aktiv werden, weil man sich selbst mit dem Brennstoff versorgt. Man hat selbst den Vertrag mit dem Gasanbieter und man bekommt eben die Rechnung vom Gasanbieter auch. Und da stehen die entscheidenden Zahlen drauf und die muss man dann eben selbst in dem Rechner, den wir bereitstellen, angeben und dann selbst diesen Betrag einfordern.
Welche Zahlen sind das? Was muss man dafür wissen und wofür stehen sie?
Also wir empfehlen den CO2-Kostenrechner von Finanztipp. Da benötigt man nur wenige Angaben, die findet man alle auf der Gasabrechnung. Einmal, wie viel Kilowattstunden Gas haben Sie denn verbraucht? Dann braucht man noch den Betrag der CO2-Kosten, der abgerechnet ist. Den findet man auch auf der Abrechnung. Man muss noch ein Datum angeben und dann benötigt man noch die Wohnfläche der eigenen Wohnung in Quadratmetern. Wenn man das nicht genau weiß, kann man im Mietvertrag nachschauen.
Warum braucht man die Wohnfläche? Wofür ist das gut?
Aus der Wohnfläche und aus dem Verbrauch, wie viele Kilowattstunden Sie also da verbraucht haben, da ermittelt der Rechner automatisch, wie effizient denn die Wohnung ungefähr ist. Quasi im Hintergrund wird ausgerechnet, wie viel Energie ist denn nötig pro Quadratmeter, um diese Wohnung warm zu bekommen. Und daraus erfolgt dann die Aufteilung, wie viel Prozent der CO2-Kosten muss denn der Vermieter jetzt übernehmen. In effizienten Wohnungen wird es weniger sein, in ineffizienten, schlecht gedämmten Wohnungen, da wird es deutlich mehr sein.
Wie viele Haushalte haben denn diesen Anspruch? Was schätzen Sie?
Wir haben geschätzt, ungefähr 3 Millionen Haushalte haben eine Gasetagenheizung und gleichzeitig wohnt darin jemand zur Miete. Es wird also insgesamt 3 Millionen Haushalte betreffen, die selbst aktiv werden müssen, die selbst eben die CO2-Kosten vom Vermieter zurückfordern müssen oder ihren Anteil oder den Vermieteranteil zurückfordern müssen. Insgesamt betrifft das Gesetz aber noch viel, viel mehr Haushalte, nämlich eigentlich alle, die zur Miete wohnen und die noch mit fossilen Brennstoffen, also wie Gas, Öl oder auch mit Fernwärme, die wird auch häufig mit fossilen Brennstoffen erzeugt, die damit heizen, ja.
Um wie viel Geld geht es denn da im Einzelfall?
Wir bei Finanztipp haben mal ein Beispiel durchgerechnet für eine 100 Quadratmeter Wohnung, die leicht überdurchschnittlichen Heizenergiebedarf hat sozusagen von 18.000 Kilowattstunden und dann wären CO2-Kosten von 100 Euro entstanden im letzten Jahr. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie werden diese Kosten aufgeteilt, dann kommen wir in dem Beispiel raus bei 50-50, also der Vermieter übernimmt 50% der Kosten, wären in dem Fall dann 50 Euro, die ich vom Vermieter zurückfordern kann oder zurückbekomme.
Was ist, wenn der Vermieter Gas oder Öl einkauft, also nicht der Mieter, sondern der Vermieter und geheizt wird mit einer Zentralheizung? Wie läuft das dann?
Ja, bei einer Zentralheizung im Keller, also wenn Sie sich selbst nicht kümmern müssen um die Heizöllieferung oder um den Gasvertrag, dann ist der Vermieter gefragt, diese Aufteilung der Kosten vorzunehmen. Und das macht er auch für das gesamte Gebäude. Also da ist die Einstufung dann nicht pro Wohnung, sondern es wird das gesamte Gebäude betrachtet. Und dann muss man eigentlich nur darauf schauen, dass in der Nebenkostenabrechnung diese Kostenaufteilung auch vorgenommen wurde.
Wenn ich jetzt mit Öl heize und das als Mieter selbst einkaufe, also wenn ich zum Beispiel ein Mietshaus habe, geht das da genauso? Kann ich da den Vermieter genauso beteiligen oder gibt es da Besonderheiten?
Ja, auch in dem Fall kann man die CO2-Kosten zurückfordern und gerade bei Häusern, die vermietet werden und wo sich die Mieter selbst darum kümmern, das Heizöl zu bestellen, da werden auch tendenziell relativ hohe CO2-Kosten anfallen. Das Problem ist, dass die Aufteilung der Kosten hier ungleich komplizierter ist, denn es ist nicht ganz klar, wie viel Liter Heizöl habe ich denn verbraucht eigentlich im letzten Jahr. Dazu muss man einen Anfangsbestand erfassen, man muss dann schauen, wie viel wurde denn aufgetankt während dieses Jahres, was ist mein Endbestand am Ende dieses Jahres, das zu erfassen, ist schon mal relativ kompliziert. Und dann muss man auch noch wissen, was für CO2-Kosten sind dabei angefallen. Deswegen wäre meine Empfehlung, sprechen Sie da mit Ihrem Vermieter oder mit Ihrer Vermieterin, wie Sie das in Zukunft handhaben möchten, denn da sind wirklich relativ hohe CO2-Kosten im Spiel.
Das Interview mit Benjamin Weigel vom Internetportal Finanztipp haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk. Selber macht Tipp.
Entsprechend gestaltet kann der eigene Garten auch in der Hitze der Klimaerwärmung eine grüne Oase sein. Schattenwerfende Bäume und Sträucher sind dafür gut. Natürlich mit Pflanzen, die auch bei großer Hitze ihre Blätter behalten. Voraussetzung ist, dass der Garten die neuen und künftigen klimatischen Verhältnisse berücksichtigt. Wie Sie ein Staudenbeet klima- und standortgerecht anlegen können, dazu der Selbermacht-Tipp von Sabine Krüger.
Klimaresistente Pflanzen ja und insektenfreundlich. Und dann soll das Ganze in Schmuckbeeten natürlich auch noch schön aussehen. Also das ist schon eine hohe Kunst.
Dieser hohen Kunst möchte Hobbygärtnerin Annegret Baum bei einem Rundgang durch den Düsseldorfer Nordpark näher kommen. Sabine Sagel leitet die Tour. Die Gärtnerin und Landschaftsarchitektin ist Planerin und Bauleiterin für die Klimaanpassung der Stadt Düsseldorf.
Wenn wir klimaangepasste Staudenpflanzungen planen, dann müssen wir gucken, was ist das für ein Umfeld? Wie ist der Boden? Wie sind die Licht- und Wasserverhältnisse? Und daraus dann aus diesem Lebensbereich die Pflanzen wählen. Dann haben wir einen großen Garant für dauerhafte und vitale Pflanzen.
Das Konzept der Lebensbereiche geht zurück auf den Gartenbauwissenschaftler Richard Hansen und den Gartenarchitekten Friedrich Stahl.
Also es sind Wald, Gehölzrand, zum Beispiel eine Gruppe, dann ohne Gehölze, das wären die Freiflächen oder eben Steppen, wenn es kalkhaltiger ist. Kommen dann noch Steine dazu, dann spricht man von Steinanlagen.
All das sind Lebensbereiche in der Natur und in unseren Gärten. Beim standortgerechten Pflanzen wählt man die Pflanzen aus, die sich im vorhandenen Lebensbereich wohlfühlen. Also Gärtnern mit der Natur statt gegen sie. Sabine Sadel zeigt rüber zu den Beeten im Halbschatten unter den Pergolen. Diese Situation sei vergleichbar mit dem Lebensbereich Gehölz, Gehölzrand.
Wenn Sie sowas im Garten haben, in der Vegetationszeit ist es bedeckt. Es ist meist feuchter, luftfeuchte, auch im Boden feucht. Und es ist in der Regel auch ein gewisser Wurzeldruck da. Und das kann nicht jede Pflanze. Und es kann auch nicht jede Pflanze Laubfall ertragen.
Sichtlich wohl fühlt sich hier die Elfenblume, botanisch Epimedium. Ihre herzförmigen Blätter bilden einen bodendeckenden Teppich unter den Säulen der Pergolen.
Und das ist diese Laubschluckerpflanze.
Laubfall von umstehenden Bäumen sinkt zwischen den Elfenblumen zu Boden und ist dann verdeckt. Weiterer Vorteil, das Laub bildet Humus und nährt den Boden. Im Klimawandel brauchen wir gesunde Böden, die Wasser und Nährstoffe speichern können. Zudem sind Elfenblumen konkurrenzstark und blühen schön im Frühjahr.
Also so ganz kleine, zarte, elfenartige Blütchen in Gelb, in Orange, in Rot, Weiß. Ja, ist wirklich hübsch.
Ein weiteres Auswahlkriterium für passende Pflanzen ist die Feuchtezahl, erklärt Sabine Sagel. Dabei steht 1 für trocken, 2 für frisch und 3 für feucht. Zudem entscheidend der Lichtbedarf.
SO ist sonnig, absonnig ist ABS. Halbschattig HS oder eben schattig?
Mit den Angaben zum Lebensbereich, der Feuchtezahl und dem Lichtbedarf kann man online das Angebot von Staudengärtnereien filtern und erhält dann eine Auswahl geeigneter Pflanzen. Damit ist das Beet aber noch nicht gestaltet. Hilfestellungen dazu gibt Sabine Sagel bei den Staudenrabatten weiter hinten im Nordpark. Die wirken durch unterschiedlich hochwachsende Pflanzen, verschiedene Blattformen, Texturen und Blüten. Sabine Sagel erklärt, wie sie schrittweise plant.
Also ich habe das Gerüst, ich habe die Begleitpflanzen, also den Blühaspekt, dann habe ich die Füllpflanzen und dann kommen die Bodendecker und zum Schluss kommen dann die Zwiebeln rein.
Gerüstpflanzen sind die, die das Beet strukturieren, zum Beispiel hochwachsende Gräser oder Wolfsmilchgewächse. Begleitpflanzen sind etwas niedrigere Blühinseln dazwischen. Füllpflanzen sollen eventuelle Lücken füllen. Oft passiert das von alleine durch sogenannte Streuner. Pflanzen also, die sich selbst versamen, wie Akeleien. Und den vorderen Rand der Rabatte begrenzen niedrige Bodendecker wie Bergenien. Wer mit heimischen Wildstauden plant, tut noch mehr für Wildbienen und Schmetterlinge. Rundgangsteilnehmer Jürgen Wallnei empfiehlt im Klimawandel.
Beinwell auf jeden Fall, Wegwarten, aber da gehört auch das Johanniskraut zu, die Königskerze, die Nachtkerze, der Fingerhut, die sind auch in den trockenen Jahren wiedergekommen.
Zu insektenfreundlichen Pflanzen ist die Website Natura.db eine gute Quelle. Dort kann man über die Filterfunktion auch Pflanzen für den eigenen Standort finden.
Der Selbermacht-Tipp von Sabine Krüger war das zum Ende von Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon war Georg Ehring und ich sage danke fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich weiter mit den Informationen am Mittag mit Dilko Gries. Im Ukraine-Krieg gibt es jetzt Kämpfe in der Region Kursk. Darum geht es unter anderem.